Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors und in Death of the Author von der nigerianisch-amerikanischen Autorin Nnedi Okorafor sterben gleich alle Autoren, denn die Menschheit wird von ihren robotischen Schöpfungen abgelöst. Wir hatten es schon vorher befürchtet. Wir haben den Roman über die Entstehung von 3 Romanen gelesen. Wir, so viel Autorenfunktion gestehen wir uns zu, sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik.
Na Finn, wie geht's dir? Hast du das Gefühl, du könntest deinem Leben mehr Roboter gebrauchen oder sieht's eher andersrum aus?
Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich lebe noch mit sehr wenig Robotern zusammen hier in meiner Wohnung. Zumindest mit weniger Robotern als Nnedi Okorafor, die Autorin, über die wir heute reden. Die erzählt nämlich, dass sie das ganz toll findet, ihr in einem Amazon Smart Home zu leben und einen Staubsaugerroboter zu haben und Co. Ich möchte gar nicht mal sagen, ich bin da skeptisch eingestellt, aber bei mir ist es einfach auch noch eine Geldfrage. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde Staubsaugerroboter auch einfach nicht so ästhetisch. Ich mag auch Staubsaugen als Tätigkeit einfach gerne. Das ist etwas, was ich mir nicht gerne abnehmen lassen möchte. Deswegen, ich könnte sicherlich mit mehr Robotern zusammenleben, wenn ich wollen würde.
Ich fand das ganz interessant. Es gibt ja so ein paar biografische Punkte, die man bei ihr logischerweise immer nennt. Sie wurde am 8. April 1974 in Cincinnati geboren und hat so ziemlich alle Science-Fiction-Preise, die die USA so zu bieten hat, über die Jahre gewonnen, also den Eisner-Preis, den Hugo und so weiter. Man könnte das Ganze jetzt irgendwie endlos aufführen, aber sie hat auch ihre ganz eigene Genre-Definition. Ich glaube, da war immer der Versuch, eine autoriale Selbstbestimmung so ein bisschen in den Raum zu stellen, indem sie immer gesagt hat, nein, das ist nicht Afrofuturismus, sondern das ist African Futurism oder African Jujuist. Und es gibt einen Blogpost von ihr von 2019, wo sie diese Definition ausbreitet, die für mich vor allen Dingen daraus zu bestehen scheint, dass Amerika oder so nicht so sehr in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern dass das Ganze wirklich auf dem afrikanischen Kontinent verhandelt wird. Und jetzt hat sie hier einen Roman, in dem das Ganze auch so ein bisschen aufgelöst wird, denn Death of the Author, Anfang des Jahres erschienen, spielt zu großen Teilen in den Vereinigten Staaten. Schon ein interessanter Umbruch, oder? Ist das Death of the Author, wir haben das beide im Vorgespräch schon so halb angedacht, auch ein Zurückstellen vielleicht der eigenen ästhetischen Grundvorstellung oder sagen wir eine Ausweitung ihrer Definition?
Es ist auf jeden Fall, das wird in mehreren Para- und Metatexten so ausgebreitet, das soll hier wirklich der Durchbruch in den Mainstream sein. Und es scheint mir gleichzeitig auch eine Erklärung nochmal ihres African Futurism Begriffes zu sein oder auch vielleicht der Ängste, die Autoren und Autorinnen dieses Genres haben, zu schreiben. Ja, aber auch ein rätselhafter Roman, ein merkwürdiger Roman, wo ich gespannt bin, jetzt gleich mit dir drüber zu sprechen. Oder sagen wir ein Roman, wo ich bei dem großartigen Titel und auch dem Übertitel The Future of Storytelling ist hier, doch etwas mehr erwartet habe als das, was ich schlussendlich bekommen habe.
Ja, ich glaube, die enttäuschten Erwartungen werde ich gleich in weiten Teilen bestätigen, aber vielleicht erklären wir kurz, worum es geht. Die Hauptfigur, zumindest sagen wir, das ist die erste Hauptfigur, die uns präsentiert wird und die ist wahrscheinlich für die tendenziell doch eher menschlichen Leser der wichtigste Bezugpunkt. Das ist Selu, eine Anfang 30-jährige, querschnittsgelähmte Lehrstuhlbeauftragte, die von ihrer Universität gefeuert wird und am Tiefpunkt ihres Lebens einen Roboterroman namens Rusted Robots schreibt und der wird sofort ein gewaltiger Welthit. Es gibt schon sofort so Auktionen von allen Verlagen. Und es gibt dann auch bald eine Hollywood-Adaption. Damit hat sie ein bisschen mehr Probleme. Allgemein, diese große Veränderung des Lebens, dieser Umbruch, schadet oder irritiert zumindest auch ihre Beziehung zu ihrer doch eher konservativen Familie. Und dieser Roman, oder was wir für diesen Roman halten, zuerst erzählt von einem Roboter namens Ankara in so einer Art posthumanen Weltgeschichte. Die Menschheit ist ausgestorben, wir befinden uns in Nigeria, aber die Städte sind von der Natur zurückerobert worden. Kabel und Lianen hängen so nebeneinander. Und in dieser Welt sammelt dieser Roboter Ankara Geschichten, denn diese robotischen Wesen wissen selbst von sich, sie können nichts Neues schaffen, sie können keine Geschichten schreiben. Diese Welt ist viel geteilt, aber vor allem ist sie zweigeteilt zwischen den robotischen Kreaturen, die auf der einen Seite eben noch Körper besitzen, die Humans, und auf der anderen Seite sind die Ghosts, die nur noch reine, frei fliegende KIs auf Servern sind. Sie stehen im Krieg zueinander, wollen einander auslöschen in weiten Teilen. Und trotzdem kommt es jetzt zu einer kuriosen Verschmelzung, zu einer Liebesgeschichte, denn Yele, einer dieser Ghosts, landet im Körper von Ankara und die beiden, ja, entwickeln so eine Art Freundschaft, vielleicht sogar eine Liebe, die diesen Konflikt weiter beeinflusst. Und Durch den Erfolg dieses Romans, dieser Geschichte, wird dann auch der MIT-Professor Hugo Wagner auf Selu aufmerksam, die dann von ihm so eine Art Exoskelett angeboten bekommt, mit dem sie wieder laufen könnte. Außerdem träumt sie schon seit ihrer Kindheit, seitdem sie von einem Baum gestürzt ist und querschnittsgelähmt ist, aber eigentlich auch schon davor, davon ins Weltall zu fliegen, der Schwerkraft der Erde zu entkommen. Und dabei könnte ihr vielleicht Jack Preston, wahrscheinlich der reichste Mensch auf dem Planeten, behilflich sein. Und wenn das jetzt klingt, als würde diese Geschichte nicht unbedingt auf so einen klaren Endpunkt hinzielen, als würde sie vor allen Dingen bestimmte Sachen so aneinanderreihen und arrangieren, dann ist das schon ganz richtig, oder? Wir hatten beide das Gefühl, man ist so eine Weile, wird man mitgenommen von dieser Erfahrungswelt von Selu, aber ihr Spannungsbogen ist eigentlich zu Ende, als der Roman ein Erfolg ist, als dann ihr Leben langsam ins Lot gerät. Oder hast du das anders erlebt?
Ich habe das genauso erlebt. Was ich sehr spannend fand, ist, ich habe so das Gefühl, genau, dieser Roman stoppt auf Seite 150, zumindest diese Selu-Storyline. Und
von 440 Seiten, das ist ein recht langer Roman, ja.
Und bedient sich so dann eines wirklich sehr interessanten Nulltempos, legt sehr interessante, den Fokus auf sehr Sachen, die mich nicht unbedingt interessiert hätten, aber egal, wer bin denn ich? Ich dachte vor allem, denn es gibt ja noch, sage ich mal, eine dritte Erzählinstanz, es gibt doch so eine Art Interview-Passage, in dem eben die ganze Familie von Selu nach und nach interviewt wird. Und die ersten 100 Seiten dachte ich mir tatsächlich, da muss ja noch irgendetwas passieren. Da wird immer angedeutet, dass mit Selu irgendetwas geschehen wäre und dass sie jetzt anders geworden wäre. Und ich dachte mir, wir hätten ja wirklich vielleicht auch so eine Art Cyborg-Transformationsroman mit uns zu lesen. Und das passiert dann alles nicht. Und ich glaube, je nachdem, wie gelaunt man ist, kann man das diesem Roman als gleichzeitig Stärke oder Schwäche auslegen. Denn ja, das hat schon was, sich durch diese Seiten durchzublättern und zu fragen, okay, und jetzt, das ist es wirklich? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr frustrierend ist, weil ich glaube, das Hauptproblem ist, und einer unserer Hörerinnen auf unserem Discord-Server, den ihr sehr gerne besuchen dürft, hat uns mal geraten, wir sollten doch auch ein bisschen mehr, sag ich mal, in die populäre UserInnen-Literaturkritik schauen, nämlich zu Goodreads. Und das habe ich gemacht. Und mir scheint ein großer Frust mit diesem Roman zu sein, dass er als Science-Fiction-Roman vermarktet wirkt und das eigentlich nicht ist. Ich sage hier ganz bewusst eigentlich. Denn es gibt natürlich einen Twist, eine Wendung im letzten Kapitel, die das Ganze durchaus wieder als Science-Fiction-Roman klassifizieren könnte. Aber größtenteils ist das nicht mal wirklich Speculative Fiction, was wir haben, sondern eher so eine, ja, ein Familiendrama, eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Slice of Life mit ganz leichten Tech-Elementen da drin.
Ich meine, wir können ja physisch aufzählen, es sind zwei Sachen. Es sind nämlich selbstfahrende Autos und diese Exoskelette.
Genau.
Fertig. Das war eigentlich das, was in, sagen wir, dem Teil, der noch auf der Erde, der noch erdgebunden ist, tatsächlich an futuristischen Elemente in, ja, wie du schon beschrieben hast, diese Gegenwartserzählung hineinragt. Es spielt in der nahen Zukunft, also so weit, dass man zum Beispiel sagt, Walker Flocker Flame ist ein Oldschool-Rapper. Das ist eine Zuschreibung, die ich aktuell noch nicht treffen würde. Aber ansonsten ist es halt wirklich Near Future, wenn man Kategorie sucht.
Es ist Near Future und eben, es ist ein Roman, wo man sich mit größtenteils unsympathischen, ich belasse das erstmal so, Figuren auseinandersetzen muss. Mich stört das persönlich nicht. Also ich habe jetzt selten in Literatur oder in Film oder wie auch immer nach SympathieträgerInnen gesucht, in die ich mich reinsetzen kann. Ich fand Selu durchaus eine spannende Hauptfigur und ich bin ihr gerne gefolgt. Aber wenn ihr tatsächlich zu den Leuten gehört, die sagt, ihr braucht tatsächlich eine irgendwie sympathische oder als Identifikationsfigur taugende Figur in eurem Roman, dann wird das vielleicht schwierig, denn man muss sich hier tatsächlich abfinden mit einer Figur, die häufig nicht absurd handelt, aber gegen ihren eigenen Vorteil handelt, die dickköpfig ist, die ja eben auch Trauma mit sich rumträgt und nicht immer rational handelt. Wie gesagt, mich stört so etwas nicht, aber ich möchte das vielleicht einmal voranstellen für Leute, die auch sowas Wert legen.
Ich finde das ganz interessant, dass Leute das scheinbar so sehen, weil ich habe das eigentlich gar nicht erlebt. Natürlich ist Selu jetzt nicht super umgänglich, aber sie scheint mir doch eine relativ klassische Protagonistin zu sein. Eine, die vielleicht fast zu perfekt ist, der irgendwie doch alles gelingt, die ihre Zweifel und ihre Probleme sind alle temporär und überwindbar. Und es gibt so oft Szenen, in der Leute ihr dann doch applaudieren und ihr erklären, wie brillant sie ist und so. Also ich fand sie fast so ein wenig gottgleich, ein wenig zu kompetent in der Art, wie sie durch diese Welt wandelt und alles gelingen lässt. Und das fällt für mich so ein bisschen zusammen mit diesem seltsamen Solutionismus des ganzen Buchs. Man hat immer das Gefühl, hier löst Technologie, hier löst Tech allgemein eigentlich alle Probleme auf Dauer. Und die Art, wie alles, was sie sich in den Kopf setzt, dann doch wirklich wird. Also wie tatsächlich irgendwie sie ja den Willen zur Macht aufbringt und dann orientiert sich die Welt um sie herum, auch über die physikalischen Gegebenheiten hinweg. Das war mir fast erzählerisch so ein bisschen zu einfach. Also ich habe immer das Gefühl, dieses Gefühl, nach 150 Seiten ist der Roman vorbei, hat auch damit zu tun, dass er nicht in der Lage ist, irgendeine Form von Konflikt, von Drama, von Hindernis zu inszenieren, das sich nicht anfühlt, als wäre es zum Überwinden gedacht. Mhm. Das ist immer, was ich auch bei Videospielen als Gefühl habe, so, ja gut, das Spiel ist schwer, aber das bedeutet ja nichts, wenn die gesamte Mechanik des Ganzen immer dazu da ist, dass am Ende gewonnen wird, dass man eigentlich halt zum Endpunkt geführt wird und dass das endgültige Scheitern eigentlich nicht vorgesehen ist. Und hier bei dem Roman hatte ich auch immer das Gefühl, so, ich wartete die ganze Zeit auf den finalen Punkt. Ich wartete durch den Titel bedingt auf ihren Tod. Ich dachte, am Ende explodiert sie irgendwo in einer Rakete. Und das ist alles nicht gekommen. Und dass es eben dann doch so geölt ist, diese Welt, dass sie so stromlinienförmig ist und ihre Widerhaken dann doch immer so greifbar sind, weil ich finde, alle Konflikte mit ihrer Familie, da denke ich die ganze Zeit so, ja, sie hat doch recht. Also, warum seid ihr denn so krass zurückhaltend? Warum seid ihr denn die Krabben, die sie zurück in den Topf und den Eimer ziehen irgendwie?
Spannende Beobachtung teile ich größtenteils so. Ich empfand Selo aber doch an vielen Stellen als sehr, sehr passiv. Also so dafür, dass sie eine Autorin ist, wurde mir in diesem Roman sehr wenig tatsächlich über einen kreativen Schaffensprozess berichtet und es wirkte, ich meine, das passt wieder zu deiner Beobachtung, es fiel ihr eben alles so zu. Und das ergibt natürlich auch sehr Sinn, wenn wir wissen, wie dieser Roman ausgehen wird und was die finale Pointe dieses Buches ist. Aber ich glaube, das bringt uns zu einem zweiten Punkt, der bei der Rezeption von Death of the Author, glaube ich, unermesslich ist. Die Frage ist, möchte man das hier als wirklich einen, ich nenne es jetzt mal ernsthaften, als einen ernst gemeinten Roman lesen oder möchte man das hier als eine Art Satire lesen auf Science Fiction, vielleicht auch auf einen gewissen Autorenbetrieb und auf einen gewissen Literaturbetrieb? Denn wenn man das ernsthaft lesen möchte, stören mich hier sehr viele Sachen. Dann stört mich eben diese Autoreninstanz, die so gut wie gar nicht selber schreibt, die Dinge sagt wie, ja, ich bin gerade nicht inspiriert und es passt gerade einfach nicht, ich kann gerade einfach nicht schreiben, wo, glaube ich, jeder Mensch, der sich tatsächlich beruflich kreativ beschäftigen muss, sagt, ja, das ist so eine Art Wunschtraum irgendwie vom inspirierten Autor oder Autorin, die sich an den Tisch setzt und dann kommt die Feder und schreibt von selbst. Nein, das ist eben größtenteils einfach Handwerk, wo man sich auch mal hinsetzen muss und sagen muss, gut, ich schreibe jetzt was runter und einen Tag später gucke ich, ob es was wird oder nicht. Wie gesagt, wenn man das Ganze mit so einer satirischen Ebene lesen möchte, dann finde ich das durchaus wieder lustig oder durchaus wieder pointiert. Es gibt ja auch hier und da ein, zwei Bemerkungen über die Gesellschaft an sich, über den Literaturbetrieb. Aber das ist alles so basal und so immer der erste Gedanke, dass es für mich eigentlich nur auf einer satirischen Ebene funktionieren kann. Und dafür ist es eigentlich nicht ganz durchdacht genug. Ich weiß nicht, wie du das gelesen hast.
Na, wenn ich Satire hier lesen wollte, dann ist es eine Satire, die irgendwie kein Ziel hat und die auch wieder gar keine Sprengkraft hat. Also zu sagen, hey, der Literaturbetrieb ist manchmal oberflächlich und Adaptionen sind nicht immer das, was sich die Autoren darunter vorstellen und manchmal kommt man nicht voran und Fans sind manchmal gleichzeitig sehr fordernd, aber vielleicht auch so ein bisschen übergriffig, dann ist das nicht nur basal, wie du beschreibst, sondern komplett banal, komplett egal. Also ich musste sagen, hier ist auch kein Humor. Satire versucht ja schon, ihre Zuspitzung irgendwie mit einem Gelächter, mit einem Spott, mit was Sardonischem zu verbinden. Und auch wenn sie immer als so eine kratzbürstige Außenseiterin beschrieben wird, erlebe ich davon so wenig. Also da fehlt Wit, da fehlt Geist, da fehlt auch der Esprit irgendwie. Ich glaube, das einzige Mal schmunzeln musste ich auch eher durch einen Metatext, denn einer der Blurbs des Buchs stammt von George R. 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 Martin, der sehr lobt. Und als sie dann Passagen hat, wo sie die ganze Zeit von ihren Fans belästigt wird im Internet, sie soll doch bitte das zweite Buch schreiben, da musste ich natürlich an George R. Martin denken, der sich wahrscheinlich sehr verstanden haben wird in diesem Moment.
Ja.
Allgemein hatte ich das Gefühl, und das ist ein Roman, der so wenig Freiräume lässt, der alles so sehr vorkaut und tot erklärt. Weißt du, dass die Geister zum Beispiel, dass die kollektiv funktionieren, dass die fast so eine Schwarmintelligenz sind? Ja, das weißt du, weil es wird dir viermal gesagt. Das ist an Teilen wirklich so eine Vogelmama-Literatur, die einem alles vorkaut und dir den Rachen speit. Ich musste das am ehesten feststellen in einer der Roboterpassagen, die ich allgemein überhaupt nicht mochte, wo es dann darum geht, irgendwann erfahren wir, es gibt noch eine dritte Art von Roboter, die auf die Erde zukommt und bald alles vernichten wird. Die Entsprechung der White Walker, vielleicht hat auch dort George R. R. Martin sich inspiriert gefühlt zu sagen, so, oh, das kommt mir doch bekannt vor. Aber man merkt dann, die Roboter sind dann doch zu sehr mit ihren kleinen Kriegen beschäftigt, um sich dem großen Konflikt zu stellen. Und da dachte ich, ah ja, das ist natürlich eine Klimawandel-Metapher, ist es relativ offenkundig. Und dann erklärt das Buch, zwei Absätze später, dass das ja wäre wie beim menschlichen Klimawandel damals. Denn die Menschheit wurde scheinbar ausgelöscht und die Roboter sind geblieben. Und da dachte ich dann auch, du meine Güte, also dieses Romanwerk hier hat nicht viel Respekt vor mir als Leser. Im Gegenteil, ich fühlte mich hier schon in den meisten Stellen sehr bevormundet.
Aber dann ist es doch interessant, wie sehr sich gerade große internationale Publikationen wie etwa The Guardian auf dieses Buch gestürzt haben und es gelobt haben. Ist das tatsächlich vielleicht die neue Art von internationaler Feuilleton-Literatur, in denen man den JournalistInnen schon alles direkt vorweg gibt und sagt, worum es hier geht, damit sie es wie in einem Presseheft zu einem Film einfach nur noch aufschreiben und abschreiben müssen?
Ja, ich glaube, diese Frage stellt man natürlich in der Literaturkritik nicht erst seit gestern, nicht erst seit 2025 und diesem Roman, sondern das ist schon länger ein Problem. Aber ich habe auch die internationale Presse geradezu lächerlich wohlwollend erlebt. Also selbst in dem Guardian-Artikel, den habe ich noch als eine der ambivalenteren gelesen, schreibt man am Ende, ja, es ist doch alles schön und gut, dass es das gibt und so. Mhm. Gerade zum Beispiel in der New York Times oder sowas ist man dann nochmal lobender und hängt das Ganze nochmal höher und man hat auch immer wieder so ihr bester Roman bislang. Und als jemand, der sonst nur zwei Novellen von ihr, die Binti-Novellen, gelesen hat, zwei von drei da, kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich muss sagen, meine Probleme sind auch wahrscheinlich so klassische Literaturperspektiven. Also ich fand, das war auch ein allgemein wahnsinnig sprachloser Roman, der diese Sehnsucht nach Schmucklosigkeit der Gegenwart, nach Einfachheit in der Sprache so weit führt, dass wirklich nur noch Gerippe bleiben und man immer das Gefühl hat, die Ereignisse, darauf wartet man, aber alles dazwischen, die Fläche, die Textur, die fehlt fast vollständig. Und wenn wir dann auch noch diese Definition von African Futurism, die sie so stark macht, anschauen, die sagt, okay, es geht darum, dass das Ganze in Afrika spielt, da habe ich schon das Gefühl, okay, es geht bei ihr auch viel um Identität und es geht auch viel um Spezifizität, die sich aus einem kulturellen Hintergrund ergibt, aber ich finde, weder das Futuristische noch das Afrikanische erzeugen bei ihr eigene Sprachwelten. Es fühlte sich alles so glatt gebügelt und internationalisiert an, dass das gerade, was bei dir in der Beschreibung war, schon ganz zutrifft. Das ist eine Sprache auch, die keine Widerhaken hat, die auch der internationalen Kritik nichts in den Weg stellt. Also, wenn sie sich genau wie ihre Figur Selo in der Öffentlichkeit immer so als widerständig, als rebellisch gibt, dann aber nur weil sie hier gelegentlich so Sprüchlein und Aphorismen erzeugt. Also wenn ihre Figuren hier Fuck the Patriarchy sagen, dann fühlt sich das so harmlos, so sanft an. Das fühlt sich an wie, keine Ahnung, so als würde man mit Hillary Clinton auf der Kampagnenbühne stehen. Und dann habe ich ihren Twitter-Account angeguckt, ihren Ex-Account, über die entsprechende Figur müssen wir dann sicher gleich noch sprechen. Und da sah ich sie dann auch Hillary Clinton retweeten. Und da muss ich sagen, das ist auch wirklich so der literarische Ausdruck eines amerikanischen Linksliberalismus, der sich so stark macht für andere Positionen, aber dann bei vielen anderen doch eher dünn wird in der Diversität, nicht nur in der Diversität des Denkens, aber wenn ich zum Beispiel auch überlege, als dann irgendwann Mohammed, der Taxifahrer oder der Fahrer der Familie, vorgestellt wird, der dann irgendwie alle Klischees erfüllt und sagt, ja, wissen Sie, ich habe Ihren Roman gelesen und das ist mein Zweitlieblingsbuch gleich nach dem Koran, dann muss ich doch auch sagen, ich finde das alles so ein bisschen billig. Ich muss auch zum Beispiel sagen, in Binti gab es dann eine translesbare Figur, aber es war so ein Alien von einem anderen Planeten, wo ich auch dachte so, okay, sie berichtet von ihrer Erfahrung, die sie da gemacht hat. Und es war ganz irritierend, dass scheinbar auf diesem anderen Planeten, während der ganze Roman ist voll von gasförmigen und tentakelbesetzten Alien-Kreaturen, dass sie trotzdem die gleiche Geschlechterbinarität haben wie auf der Erde, das ist dann irgendwie doch nicht weit genug gedacht. Und das fand ich hier bei allem. Ich fand auch diese Roboterwelt war so wenig durchdacht. Das fühlte sich an so, als hätte man halt irgendwie nochmal Nier Automata gespielt oder sowas und so die schlechtesten Momente davon sich selbst irgendwie auf die Fahne geschrieben. Also, sorry, ich habe viele Punkte genannt, aber ich fand alles nervig und langweilig daran.
Ich gebe dir da recht, ich glaube aber auch, das ist dann halt so Sci-Fi-Literatur für Leute, die sonst kein Sci-Fi lesen wollen. Denn es ist ja wirklich auch nur in kleinen Dosen verpackt in diesem Roman. Man kann die Kapitel sicherlich auch nur skim-readen. Das ist auch etwas, was ich wie ihr merkt, ich habe sehr viel Goodreads gelesen. Das ist wohl etwas, was sehr viel Goodreads-Leser auch getan haben und meinten, sie haben diese Rusted Robots-Kapitel auch eher geskimmt. Und auch da muss ich sagen, Entschuldigung, dieses Buch Rusted Robots zu nennen. Da hat man das Gefühl, da müsste eine Art Gag kommen. Aber von einer diegetischen Welt auszugehen, die ja irgendwo auch unsere sein soll, in der man tatsächlich einen Roman Rusted Robots nennen kann und der zum Mega-Bestseller wird, auch das erscheint mir doch etwas merkwürdig konstruiert oder auch etwas, ja, etwas verachtend, wie du es vorhin schon genannt hast. Was ich dem Roman vielleicht geben möchte, ist...
Paar aufs Maul.
Ah... Wir sind die ganze Woche hier, Leute. Was ich dem Roman zumindest geben möchte, ist, dass er, glaube ich, illustriert, wie Technologie Menschen mit Behinderung helfen kann oder vielleicht zu einem etwas selbstständigeren Leben führen kann. Und damit meine ich gar nicht mal die Exoskelette, sondern ich meine vor allem die selbstfahrenden Autos. Das ist nämlich etwas, was Frau Okorafor in einem Interview mit Barnes, im Barnes & Nobles Podcast eben auch sagt, ist, dass sie aus Erfahrungen oder aus Gesprächen mit gehbehinderten Menschen meinte, dass solche selbstfahrenden Autos für die eben etwas wahnsinnig Tolles sind, etwas wahnsinnig Befreiendes sind, weil sie plötzlich nicht mehr angewiesen sind auf andere Menschen, die sie fahren. Das möchte ich dem Roman zumindest grundsätzlich geben. Es gibt jetzt allerdings auch Leute aus dieser Community, die den Roman auch als durchaus ableistisch einstufen. Das heißt, auch hier scheinen Positionen gegeneinander zu treffen.
Ich habe da in den letzten Jahren einen gewissen Zynismus entwickelt. Man hat schon das Gefühl, jede neue Technologie, jede neue allgemein Marktentwicklung, die auf Kritik stößt, lässt sich auch irgendwie rechtfertigen damit, dass sie eine spezifische identitäre Position, zum Beispiel eine, die mit Körperbehinderung zusammenhängt, irgendwie unterstützt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, das fühlt sich so vorgeschoben an, so. Die Frage nach dem selbstfahrenden Auto und Körperbehinderung ist sicher eine völlig legitime, aber ich habe das aus der Tech-Industrie oft als so super kalkulierend erlebt, wie mit solchen gesellschaftlichen Positionen umgegangen wird. Und ich fand auch, dass das in diesem Roman sehr unterschiedlich dargestellt wird. Ich meine, die Autorin hat auch selber davon erzählt, wie sie mit 19 im Krankenbett eben diese Erfahrung gemacht hat, nicht mehr gehen zu können, wie sie war davor Sportler, ich glaube, sie hat Track and Field und Tennis halt irgendwie sehr begeistert betrieben und sah sich dann plötzlich mit dem Neuerlernen des Gehen konfrontiert und das wäre für sie der Beginn des Erzählens. Aber im Roman fand ich das dann auch selten spannend umgesetzt, sondern es wird betont, ja, es ist unangenehm, was für Abhängigkeitsverhältnisse entsteht, auch die Herablassung, aber es wird auf so Formeln runtergebrochen und das ist, glaube ich, dem Individuum, der individuellen Erfahrung einfach nicht gerecht. Also es steht auch dreimal wieder im Roman, ja, in Nigeria wird man da nicht nur als körperlich, sondern auch als geistig irgendwie eingeschränkt wahrgenommen. Und das schien mir so simpel. Immer wieder gibt es so Kurzschlüsse, immer wieder gibt es so sehr geradlinige Pfade von einer Position zu anderen. Und ich fand das schön. Ich fand auch schön zu sehen, so, okay, es gibt so diesen anderen Raum, in dem sie dann funktioniert für sich, für ihre eigenen Ansprüche, nämlich im Wasser. Aber auch das ist ja irgendwie ein Klischee, oder? Es gibt immer wieder in Erzählungen über Menschen mit körperlicher Behinderung so diesen Übergang, wo sie dann zum Beispiel im Weltraum oder im Wasser sind oder so, wo sie herausstechen, wo sie zurückgehen in eine Vorstellung von, ich setze das jetzt mal in die maximal größten Anführungszeichen, Normalität. Und ich finde, der Roman hat das nicht gut geschafft, daraus irgendwie was zu machen, das eine eigene Sprachwelt, das eine eigene Erzählform irgendwie darstellt, sondern gerade als sie dann das Exoskelett hat, wird es fast vergessen, oder? Dann ist nur noch hier und da so eine kleine Erwartung, aber plötzlich kann sie in der Action-Szene des Ganzen, die wahrscheinlich auch schon auf die Verfilmung schielt, durch die nigerianische Einöde irgendwie rennen ohne Probleme. Also ich fand, das wird auch sehr schnell abgeschüttelt, wie ohnehin der Roman auch viele Probleme sehr leicht übergeht. Es gibt nachher diesen Ableismus-Vorwurf auch gegenüber ihr als Autorin und gegenüber ihr als Querschnittsgelähmte, die dann halt diese Exoskelette annimmt. Aber solche Sachen sind dann einfach nach zwei Kapiteln vergessen, oder?
Genau, und der Ableismus-Vorwurf an ihr ist ja auch eher Teil einer, ich nenne es jetzt mal ganz großzügig, Cancel-Culture-Kritik.
Ja. Meine Güte, da musste ich auch Augen rollen am Anfang. Ich dachte so, boah, hoffentlich spielt das keine größere Rolle mehr, als sie am Anfang gefeuert wird, weil sie zu einem weißen, verwöhnten Studenten unhöflich war.
Ja, also so, das ist natürlich so ein bisschen der Human Stain-Moment, der einem hier vielleicht bekannt vorkommen würde. Und das war noch einer der wenigen Momente, wo ich fast geschmunzelt habe, wo ich dachte, ja, das hat vielleicht fast eine gewisse Wahrheit, mal Kreativ-Writing-Studenten zu sagen, es wäre übrigens cool, wenn ihr grundsätzlich mal eine Geschichte schreiben könntet, bevor ihr euch Gedanken macht über komplexes dadaistisches Writing. Den Gag habe ich sogar noch mitgenommen. Aber es passiert, wie du auch schon gesagt hast, einfach nichts mehr damit. Und dann gibt es eben noch einen Talkshow-Eklat, der auch nach einem Kapitel wieder vergessen ist. Es wird dann so eine Art Themenroman, hat man das Gefühl, wo so, ja, alle Reizthemen der Gegenwart nochmal reingetan werden. Und du hast eben darüber gesprochen, wie die Technologie auch vermarktet wird als eine Chance. Und das hängt vielleicht mit einer gewissen Figur in diesem Roman zusammen, die auch eine Instanz in der echten Welt haben könnte, Lukas.
Oh, auf was spielst du denn da an, finde ich? Ich hab's ja überhaupt nicht im Kopf.
Wow, 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 diese Überleitung, wie wir uns hier die Bälle zuschmeißen. Wuhuhu.
Wir haben es schon angedeutet, Jack Preston ist ziemlich offenkundig so eine Variante von Elon Musk.
Genau, und es mutet jetzt gerade im Jahre 2025, also dieses Buch ist im Januar 2025 erschienen. Frau Okorafo sagt selber, sie hat nicht so lange in der Schreibstube zugebracht an diesem Buch. Es mutet wahnsinnig merkwürdig an, eine Elon Musk-Instanz als den Retter der Welt zu verkaufen. In dieser jetzigen Gegenwart. Und als die Chance zu bezeichnen, als den guten Milliardär, der den Menschen helfen möchte. Da ist dann auch wieder die Frage, hat das was Satirisches? Hat das ein parodistisches Element? Oder ist es ernst gemeint? Und für das Satirisch-Parodistische muss man einfach sagen, Frau Okorafo erscheint mir keine wahnsinnig komische Autorin zu sein, auch keine wahnsinnig humorvolle Person. Das ist einfach nur sehr, sehr irritierend. Und auch eine Sache, die ihr von der UserInnenkritik mehrfach vorgeworfen wurde, es wirkt eher wie so eine Art Elon Musk Fanfiction an manchen Punkten.
Und dass das die großen Publikationen nicht so formulieren, ist für mich geradehin grotesk. Denn natürlich passt es für mich schon sehr deutlich. Ich glaube nicht, dass das Parodie ist, sondern wir haben hier einfach eine Solutionistin. Wir haben hier jemanden, der sehr techgläubig ist. Wir haben hier eine relativ klassische linksliberale Position, die ihre Vorstellung von Wachstum und von Fortschritt und von Expansion nur dünn überdenkt und dünn übertüncht mit Vorstellungen von so einer Kolonialismuskritik. Also ich möchte da jetzt auch nicht zu weit nach vorpreschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das in anderen Kontexten vielleicht nochmal anders erklärt. Vielleicht ist das auch ein Roman, der, wenn man ihn im Gesamtkontext ihres weiteren Werkes sieht, nochmal andere Facetten annimmt. Aber so für sich stehend, und wir gehen jetzt mal vielleicht vom Tod des Autoren aus, wir schaffen sie beiseite und nehmen einfach den Text, der vor uns liegt, dann fühlt es sich schon sehr dumpf an in diesem Zugang. Da dachte ich wirklich die ganze Zeit so, auch die Art und Weise, wie zum Beispiel ihr Aufstieg beschrieben wird, eigentlich ohne Probleme. Also man zieht eigentlich ohne irgendeine Form von Transformation aus dem Elternhaus in das schöne Häuslein direkt am See irgendwie um. Und der Reichtum, der bringt natürlich seine Probleme, weil alle wollen davon was ab, aber der hat irgendwie keine eigenen Probleme, der muss nicht reflektiert werden als irgendwie Besitzstand. Das ist so eine Art von selbstgerechte Aufstiegsgeschichte, und ich möchte jetzt nun der Autorin nicht ihr Selbstbewusstsein, nenne ich es mal, vorwerfen. Sie tritt ja nun immer mit so einem gewissen Grandstanding auf, mit einem gewissen Chuzpe, aber ich dachte da wirklich so, meine Güte, das ist ein Roman, der auch so Reichtum und Genies und so richtig geil findet. Auch die konservativsten Nigerianer müssen ihr am Ende dann applaudieren und sie bewundern und so, und das fand ich halt irgendwie so ein bisschen gruselig. Ja, auf jeden Fall, da habe ich mich auch wirklich dran gestört, und ich habe mich genauso daran gestört, dass das nirgendwo nochmal aufgegriffen worden ist. Wie hast du das denn erlebt? Also gibt es das irgendwas, was das für dich bricht? Also wir müssen, glaube ich, so langsam auch vielleicht den ganzen Plot-Twist, der schon auch vieles so reperspektivieren soll, Fragezeichen,
ja,
aufgreifen, aber reden wir ein bisschen darüber.
Reden wir ein bisschen über den Plot-Twist. Während wir, also Achtung, Spoiler für alle Leute, die den Roman vielleicht noch lesen möchten. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, auf Pause zu drücken. Und ja, jetzt geht es in den
Spoiler. Wir scheißen auf Spoiler. Eigentlich ist die ganze Geschichte von ihr, von einem Roboter geschrieben.
Genau, wir denken ja eigentlich, sie schreibt die Robotergeschichte, aber es ist eigentlich genau andersrum. Der Roboter hat ihre Geschichte geschrieben. Und Frau Okorafor erdreist sich noch, das Ganze dann mit einem Douglas Adams Zitat zu übertiteln. So long and thanks for all the fish. Da könnte man sich jetzt auch fragen, warum. Allerdings gut, das Ganze heißt Tod des Autors, und dadurch wissen wir natürlich, Texte sind einfach nur noch eine, ja, vierdimensionale, mehrdimensionale Ansammlung von anderen Texten, von Einflüssen, und es geht weniger darum, einen Sinn zu finden, als einfach diese Einflüsse herauszustellen und nebeneinander zu stellen. Aber das hat mir am Ende nicht gereicht. Es ist so die Art von Twist, wo man so ein leichtes Aha hat, aber dann auch trotzdem mit so einem Fragezeichen davor sitzt. Das ist so, wie wenn Mark Ruffalo damals in den Unfassbaren mit so einem Hoodie irgendwie an allen Stellen stand und man merkte, oh, er war eigentlich der Strippenzieher hinter dieser Magiertruppe.
Also, dass wir jetzt über Now You See Me sprechen würden, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist die Art von so 90er-Jahre-Kino-Twist, die alles relativiert und die dir sagt, oh, er war die ganze Zeit ein Geist oder oh, er war nur eingebildet, der bei näherem Betrachten dann doch schnell wieder in sich zusammenfällt. Und ich würde sagen, die Erzählung davor, die Bilder, diese Perspektive, die da ausgebreitet wird, die auch mit Emotionen versehen ist, die auch affirmiert wird, die stark gemacht wird, die wird ja nicht dadurch relativiert, sondern wir können natürlich jetzt auf so einer rein rationalen Ebene hingehen und sagen, ah, okay, diese große Bewunderung für Technik, für die Cyborg-Perspektive, für die Annäherung an das Robotische, das ist die robotische Autorenfunktion, das ist die KI-Autorenfunktion, die sich selbst glorifiziert, die sich selbst als so eine Art logischen Endpunkt etabliert. Und doch glaube ich, dass die Art, wie mit Identifikation, wie die Art mit Emotionen gearbeitet wird und so stark in die Perspektive von Selo versetzt. Also, wie schon gesagt, diese drei Arten von Kapitel hatten bei mir eine klare Popularitätsordnung, eine Rangordnung. Wenn ich über Selo lesen durfte, war ich so, ja, von mir aus, vielleicht schaffe ich heute noch 20 Seiten. Wenn die Interviews waren, war ich so, okay, ja, puh, wenn es sein muss. Und wenn die Roboter kamen, wenn ich dieses kleine Roboter-Symbol neben dem Titelnamen, neben dem Kapitelnamen las, da rollten sich meine Augen in den Hinterkopf wie so in einem Exorzismusfilm. Und ich war so, okay, werfe ich den Kindle jetzt irgendwie direkt an die Decke und gehe schlafen? Oh, es ist 14 Uhr, verdammt. Also das macht es ja nicht ungeschehen. Und irgendwie, das finde ich auch so merkwürdig, dass man so sehr immer wieder auf eine sehr kitschige Art und Weise auf die Macht des Erzählens besteht, aber dann glaubt, mit einer einzigen Wendung die ganze Erzählung mit Eigengewicht relativieren zu können. Das fand ich schon auch wieder ein Wort, zu dem ich greifen muss, grotesk. Also das fand ich albern, dieser Versuch, das so zu reperspektivieren. Ging dir das anders?
Nein, das ging mir genauso. Ich möchte da vielleicht nochmal anfügen, wenn du nennst diesen Roman schon Death of the Author, du packst mir in den Paratext einen Satz, der heißt The Future of Storytelling is here, dann erwarte ich aber irgendwie auch, dass diese Art des Todes des Autoren irgendwie angesprochen wird in deinem Buch. Also man mag mich da jetzt vielleicht wirklich etwas sehr verbohrt nennen, aber ich hätte mir vielleicht wirklich eine gewisse philosophische oder literaturtheoretische Abhandlung in diesem Buch gewünscht. Denn so dieses Barzitat hier einfach hinzustellen, das habe ich mich wirklich ein bisschen geätscht gefühlt, aber nicht auf die positive Art und Weise. Und dann lese ich mich durch diese
400... Darüber wollte ich gar nicht so viel wissen, Finn.
Also. Dann lese ich mich hier durch diese 440 Seiten und dann ist es am Ende auch einfach feige. Denn dann stellt der Roman am Ende halt wieder am Ende seinen Twist hin und ich hätte mir gewünscht, dass er verhandelt wird. Ich hätte mir vielleicht wirklich gerne eine Diskussion darüber gewünscht, was passiert in einer Welt, in der AI-Literatur nicht mehr zu unterscheiden ist von, in Anführungszeichen, echter Literatur, von menschlich geschriebener Literatur. Das ist ja etwas ein Thema, was uns gerade beschäftigt. War es nicht eine isländische KI-Autorin, die gerade einen Literaturpreis gewonnen hat?
Ja, ein Essay-Wettbewerb war es.
Ein Essay-Wettbewerb war es oder sowas. Aber ja, aber da erscheint mir Frau Okarafo halt wieder eine, so eine Buzzword-Autorin und keine wirkliche Autorin, die an einem Diskurs interessiert ist. Ich glaube, wir müssen dankbar sein, dass sie uns in diesem Buch nicht, wie in einem anderen Buch, was ich von ihr gelesen habe, nämlich Lagoon, noch so Fragen ans Ende des Buches gestellt hat. Also in Lagoon gibt es noch Fragen für den Buchclub. Reading Group Questions, wo ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die von ihr standen oder ob der Verlag sie hingestellt hat. Aber das sind auch so wahnsinnig suggestive Fragen, die dir den Inhalt dieses Buches nochmal, glaube ich, vermitteln sollen. Und du sollst am Ende das Gefühl haben, du wärst selber drauf gekommen. Da stehen dann so Sachen wie, in Neil Blomkamps District 9 wird Afrika als ein korruptes und böses Land dargestellt. Wie ist es denn in Lagoon? Fragezeichen. Und könnte Lagoon vielleicht ein Kommentar auf diesen Film sein? Und ich glaube, wir sollten dankbar sein, dass am Ende von Death of the Author nicht sowas steht wie, gibt es KI nicht auch in unserer Welt? Könnte das einen Bezug haben?
Stattdessen gibt es so filmartige Credits, in der alle Beteiligten im Verlag und so erwähnt werden. Das fand ich auch sehr interessant, habe ich noch nicht so oft gesehen. Aber ja, also ich finde theoretisch diese Perspektive interessant. Wenn du mir das jetzt auf dem Papier sagen würdest, so hey, das passiert am Ende, würde ich sagen, ja, ah, spannend. Denn im Endeffekt deklariert sie ihr eigenes Schreiben als KI-Schreiben. Also sie nimmt so eine posthumane Perspektive ein und sagt, guck mal, das, was ich geschrieben habe, das deklariere ich jetzt als computergeneriert. Ja. Aber wie du schon sagst, der Roman hört dann auf und eigentlich müsste er dort anfangen. Eigentlich wird es dann interessant, eigentlich kommen dann die Konfliktlinien der Gegenwart zum Vorschein. Aber so erscheint es mir einfach wie Feigheit vor dem Feind. So heißt es für mich, es fühlt sich an wie in den Staub werfen, als würde man nachher, wenn die Maschinen uns alle beherrschen, sagen können, so, aber guck mal, ich habe doch schon ursprünglich eure Macht zur Geschichte, eure Fähigkeit genauso genial, genauso diesen göttlichen Funken zu besitzen, wie der Mensch irgendwie zugeschrieben. Und als ich, der seine Position zu dem ganzen Thema als, sagen wir, Will Smith am Anfang von iRobot beschreiben würde, muss das doch all...
Leute, heute werden alle Filme genannt, an die ihr seit Jahren nicht mehr gedacht habt.
The Glass House, Serendipity, Dan in Real Life. In jedem Fall muss ich sagen, da dachte ich auch so, okay, setz dich doch wirklich auseinander. Weißt du, diese Themen sind wahnsinnig abgegriffen. Die haben alle so einen Roland Barthes. Diese ganze Sachen, die da zusammenfließen, fand ich super ätzend. Also jede Robotergeschichte verhandelt das, oh, können Maschinen oder vielleicht können auch Aliens, was auch immer wir gerade als das andere in unsere Romane hineinkrachen sehen, können die denn dasselbe, was wir sind, machen uns die Fehler menschlich, macht uns die Bach-Sonate menschlich oder von mir aus der Proust-Roman oder so. Das hätte man ja verhandeln können. Es ist super abgegriffen, aber nicht mal das hat sie getan, sondern sie schreibt im Endeffekt 440 Seiten, um sich in den Staub zu werfen. Und wenn ich mir diese Welt der Roboter angucke, dann müssen wir halt da überlegen, so okay, wo ist denn hier die Autorenposition? Wer hat das geschrieben? Und da wird es dann halt auch wieder irgendwie interessant, weil wir haben ja, weißt du, es gibt ja auch innerhalb der Robotergeschichte als Finale nochmal ein Roman, der geschrieben wird, um den Angriff dieser außerirdischen Roboter zu verhindern. Und der überzeugt die davon, denn auch der Anführer der irdischen Roboter und diesen wahnsinnig gewordenen Satelliten, der da kommt, verbindet so eine Vergangenheit und da rettet ein Roman alles. Das heißt, wir sehen hier, wie ich schon am Anfang gesagt habe, drei Romane eigentlich entstehen. Und es geht auch um so eine Reziprozität. Es geht um einen Austausch. Es geht um ein Verschieben der Vektoren. Also jeder hat jeden geschrieben, jeder schreibt jeden ein bisschen mit. Aber dann bau das in die Geschichte ein. Und dieses Offenlegen des Ganzen wäre das nach 100 Seiten passiert, würden wir wahrscheinlich ganz anders über das häufiger anzusprechen. Dann würden wir viel mehr Bereitschaft auch haben, diese vielleicht kritischen Positionen nicht als unbedingt satirisch, also ich würde das immer noch kritisieren, aber zumindest als etwas anzusehen, das irgendwie relativiert wird von der äußeren Struktur. Aber das so als Ende zu setzen, fühlt sich an wie Karl aus der Kiste, wie die Deus Ex Machina. Das fühlt sich an, als würde ich hier so ein bisschen veralbert. Also das fügt sich für mich an in das Gesamtbild. Ganz ernst nimmt mich dieser Roman nicht und sich selbst eigentlich auch nicht.
Da stimme ich dir zu. Ich habe mich beim Lesen noch vielleicht als finalen Gedanken gefragt, ob nicht, damit das Ganze vielleicht auch in dieser etwas simplen Aussage funktionieren möchte, vielleicht die Leseerfahrung komplexer hätte sein müssen. Also wenn wir irgendwie an andere eher polyphone Romane denken, wie vielleicht ein Sound of the Fury oder ein Metaroman wie House of Leaves oder sowas. Das sind ja Romane, wo man wirklich auch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, bis man vielleicht nach einer Hälfte oder nach einem Drittel verstanden hat, wie da die verschiedenen Stile und Stimmen ineinander wirken. Und dann kommt man an den Spaß. Und ich dachte ja am Anfang auch tatsächlich, dass wir hier so einen etwas eher komplexen polyphonen Roman vor uns haben. Aber nein, wie du auch schon richtig gesagt hast, es wird eben alles offengelegt. Normalerweise, man würde ja erwarten, wenn wir diese Interview-Diegese haben, dass wir uns als LeserInnen hier selbst auch was zusammenpuzzeln müssen, dass wir vielleicht gleichzeitig auf verschiedenen Zeitebenen denken müssen. Aber nein, es wird eben alles in Bezug zueinander gesetzt. Deswegen, ich hatte mich vielleicht nur gefragt, wenn das Leseerlebnis etwas komplexer gewesen wäre, ob man dann mit mehr Gewinn rausgegangen wäre.
Ja, es ist die Polyphonie von so Jamba-Spar-Abo-Klingeltönen auf jeden Fall. Es wird so sehr eindeutig in Bezug gesetzt. Also weißt du, Dann haben wir bei den Robotern natürlich auch Körperdiskurse. Körperdiskurse, die natürlich mit Selu und ihrer eigenen Veränderung, mit ihrer Cyborg-Werdung zu tun haben. Und das ist alles so offenkundig, dass da eigentlich keine Verschränkung mehr stattfindet. Also das ist so ein bisschen, als würde man schreiben, ihr war kalt wie jemandem, dem sehr kalt war. Das ist die Art von Sachen, wo keine Transformation im Metaphernraum, in der Gegenwelt irgendwie existiert. Mir waren diese Entsprechungen oft zu unmittelbar. Ich glaube, ein Punkt, über den man noch reden kann, wenn wir über Death of the Author reden, ist natürlich so diese autofiktionale Dimension, weil es ja auch viel um Erfahrung im Literaturbetrieb ging, weil sie, wie schon beschrieben hat, mit 19 eine ähnliche Erfahrung gemacht hat wie Selu mit 12, auch wenn sie nicht im gleichen Maße einschneidend war und weil es natürlich viel um irgendwie ihre eigene Erfahrung geht. Also zum Beispiel sah man dann sie, irgendwann entscheidet sich Selu nach ihren Erfahrungen in Nigeria, wo sie einer Gefahrensituation ausgesetzt wurde, wo sie in Gefahr gerät, beginnt sie zu schießen. Sie geht zum Schießstand und beschäftigt sich mit Amerikas liebster Tradition, ganze Magazine irgendwo hinzuballern. Und dann findet man, wenn man jetzt online schaut, auch Bilder von der Autorin, die das Gleiche tut, die aber sagt, okay, das habe ich aus dem Roman irgendwie übernommen. Aber es scheint auf jeden Fall irgendeine Form von autofiktionaler Beziehung zu dem Ganzen zu bestehen. Und wir müssen jetzt auch nicht in eine Pre-Roland Barthes-Welt zurückverfallen. Aber für mich fühlte sich das Ganze nochmal unbehaglich an in der Art und Weise, wie geliebt diese Figur war, wie sehr sie immer im Recht war. Ich sehe da nicht wahnsinnig viel Selbstreflexion, sondern ich sehe da auch irgendwie so eine Art von Roman, die mich sehr erinnert so an
Männer eigentlich, oder? Also das ist
ja
eigentlich das, was
genau
so Middle-aged Männer machen in ihren Romanen.
Das war, was ich genau sagen wollte. Also es erinnert mich, du hast über Philip Roth vorhin geschrieben. Das war ja auch jemand, der zumindest in der Lage war, seine eigenen Figuren, seine Selbstentsprechung so ein bisschen niederträchtig und widerwärtig erscheinen zu lassen und die so ein bisschen runterzumachen. Aber das hier finde ich auch eine gruselige Verlängerung des Egos, des Ichs in der Roman vor. Und das könnte man natürlich wahnsinnig vielen Autorinnen und Autoren vorwerfen, ist Kunst nicht immer so ein Ausstellen des Innenlebens? Ist es nicht im Kern narzisstisch? Aber gerade dieser Roman fühlte sich für mich so plump in seinem Narzissmus an, dass ich da viel die Augen gerollt habe und gedacht habe, so weißt du, es gibt ein Interview oder so, ich habe es gelesen, wo sie sagt, so ihre Tochter, sie dankt am Ende ihrer Tochter, man solle sich keine Sorgen machen, dass sie mit dieser Figur verwechselt wird. Ich würde sie gern so als kritischer Akt schon ganz gern mit ihrer Figur verwechseln und kritisch anmerken, dass das schon auch ein bisschen faul ist, was da an Kritik auf sie einprasselt und wie leicht es beiseite gewischt wird.
Ja, ich meine, Man hätte das ja vielleicht auch tatsächlich nutzen können, um über seine Literaturtheorien und über eine eigene Idee von Literaturästhetik diese Figur reden zu lassen, um sie eben als Sprachrohr zu benutzen, vielleicht für einen größeren Diskurs, um vielleicht diese Idee von Afro-Futurism gegen African-Futurism nochmal aufstellen zu lassen. Das hätte ich spannend gefunden, vielleicht hier wirklich sich auch einen Diskurs zu imaginieren zwischen zwei Figuren, aber nee, es bleibt eben alles sehr, sehr basal, es bleibt eine rasante Aufstiegsgeschichte auf mehreren Ebenen.
Verstehe, wegen der Rakete, hä?
Brumm, brumm. Ja, also optisch ist schön aufgemachtes Buch, kann man ja vielleicht nochmal sagen, aber ich glaube, es wird doch recht schnell wieder meinen Bücherschrank verlassen.
Ja, das geht mir ähnlich. Es gibt noch einen Kritikpunkt. Ich finde diese Familienwelt, die da aufgebaut wird, sehr blass. Auch wenn wir Kapitel aus ihrer Perspektive haben, auch wenn sie immer wieder erklärt werden, hatte ich ihre Horde von Schwestern und Brüdern und Cousins sofort immer aus den Augen verloren. Mhm. Auch ihre Versuche, die Mutter und die Vaterfigur noch komplexer zu gestalten. Der Vater stirbt dann ja auch später. Er ist so ein Vorbild für ihre Abenteuerlust.
Ach, stimmt, das du hast recht. Genauso wichtig ist das nämlich für den Roman.
Genau, und man vergisst das schnell, das ist alles so blass und ich fand, das war wirklich so eine Horde von Klonen, die mir da entgegengestellt wird und das fand ich wahnsinnig frustrierend und es gibt noch Kapitel, die eben, wie schon gesagt, im Wasser spielen und wo es um die Begegnung mit Delfinen ging. Und da hatte ich das Gefühl, dieser Roman ist endgültig ästhetisch auf dem Niveau meines Scout-Ranzens, den ich in der Grundschule hatte, angekommen. Denn diese Kitschwelt, die da manchmal aufgemacht wird, um Schönheit darzustellen, die oft so einen Naturbezug hat und die natürlich auch so das Verschmelzen von zukünftiger Technologie und Natur so beschreibt. Also ich fand den Roman oft super kitschig. Also wenn da am Ende die Roboter goldene Chassis finden, also so goldene Außenhüllen, dann dachte ich auch so, meine Güte, ist sie schlecht darin, Kontrast zu schaffen zwischen der grauen Banalität des Lebens und Augenblicken, die besonders sind. Und wenn es Momente gibt, die irgendwie ästhetisch herausstechen sollen, wo wir das Gefühl haben sollen, das Bild, das in unserem Kopf evoziert wird, das macht etwas mit uns, dann wird das gleich immer dazu geschrieben. Also zum Beispiel diese Frequenz, wo die Frauen ihrer Familie, obwohl es unüblich ist, alle gemeinsam tanzen auf einer Trauerfeier. Da wird dann gleich noch dazu geschrieben, dass das ein besonderer, ein erhebender Moment ist. Das wird nicht stehen gelassen. Und da habe ich auch gedacht, ja, also uns wird da auch wirklich alles direkt in den Hals gespuckt, meine Güte.
Ja, wie gesagt, Literatur für Literaturjournalistinnen.
Aber Literaturjournalistinnen sollten doch das dann abstoßen wie irgendwie ein Spenderorgan, das man in der Seitengasse gefunden hat. Ich weiß nicht. Also ich habe auch das Gefühl, ich rede mich über die Zeit so ein bisschen in Rage. Es gab sicher auch so diese erste Hälfte, habe ich irgendwie zumindest in den Selo-Passagen mit so einem gewissen Interesse und so einer Anspruchshaltung, so oh, gib mir mehr davon gelesen, aber insgesamt war ich schon wahnsinnig genervt.
Ich glaube, man kann an dieser Stelle, ich weiß nicht ganz, ob Seite 150 stimmt, aber vielleicht können wir ja wirklich festhalten, lest das Ganze wirklich so, bis sie diese Roboterbeine bekommt. Dann habt ihr eine okaye Novelle. So.
Aber ich glaube, das ist dann auch ungefähr ein Fazit. So, wenn ihr lest, dann lest es teilweise, überspringt alles, lest euch von mir. Wartet auf den Film, der ja sowieso irgendwann kommt. Teile von ihr sind schon von HBO, glaube ich, verfilmt worden oder sollen als Serie erscheinen. Und das hier mit dieser filmischen Adaption im Inneren ist ja, glaube ich, auch schon die Anspruchshaltung da, dass das hier jetzt bitte auch ein Film sein soll. Ich bin nicht so begeistert gewesen. Wir haben gerade schon irgendwie auch ein bisschen über Autofiktion gesprochen. Darum wird es wahrscheinlich auch in der nächsten Sendung gehen, denn wir sprechen über Edouard Louis und Monique bricht aus. Das wird unser nächstes Thema sein. Finn, du hast noch nichts von Edouard Louis gelesen. Wir haben ihn, glaube ich, schon mal hier irgendwann angekündigt. Diesmal wird es dann wirklich dazu kommen. Ich bin gespannt, wie du das findest. Hoffentlich haben wir mehr Spaß als mit Death of the Author. Ja, was kosten die Bücher? Irgendwas so zwischen 25 und 30 Euro? Oder
ich habe jetzt so gesehen, bei Thalia kriegt man es anscheinend schon irgendwie für 16,95 €. Also ja. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine Sparausgabe. Ich habe noch die Limited Edition mir damals gekauft.
Wenn man das lesen will, kann man wahrscheinlich auch auf die deutsche Übersetzung warten. Ich weiß nicht, wann die kommt. Ich habe dazu nichts gefunden bislang. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass in der Sprache wahnsinnig viel verloren gehen kann.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt auf Edouard Louis und ich hoffe nicht, dass das Ende von Finn sein wird, wenn wir darüber sprechen. Ha.
Ja, und im Notfall übernimmt das Ganze der Finnbot 3000 und Lukas Bot Venchik ist auch am Start. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Piep, 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 piep.